zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Königliche Hoheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich, hier heute Nachmittag und Abend mit Ihnen sehr ernsthaft über Probleme des Ersten Weltkriegs nachdenken zu können. Gerade hier und natürlich auch gerade zusammen mit den Kollegen Christopher Clark und Lucian Hölscher. Die Feuertaufe. Kriegsreligiosität eines katholischen Soldaten. Alois W. schreibt im Sommer 1916 an seine Eltern: Möglicherweise erhalte ich hier die Feuertaufe, aber wir müssen dankbar sein, dass es bisher so glimpflich abging. Aber wir stehen in Gottes Hand und hier in Galizien fühle ich mich im besonderen Schutz meines seligen Bruders, dessen Grab ich hier ja eigentlich verteidige. Dieser Bruder, Ignaz W., war Theologiestudent am Tübinger Wilhelmstift gewesen und er war schon wenige Monate nach Kriegsbeginn 1915 im Russlandfeldzug gefallen. Als der Krieg Alois, da seinen jüngeren Bruder, dann tatsächlich im August 1916 in seiner vollen Wucht erreichte, da war, wie er wiederum an seine Eltern schrieb, kein Ende dieses Elends zu sehen. In diesen Augenblicken habe ich wenig gebetet, aber heißer denn je. Sein Sold schickt er nach Hause, davon solle die Familie Messen lesen lassen für Ignaz, an dessen fühlbarer Nähe als besonderem Schutzengel ich mit festem Vertrauen glaube. Auch die Kondolenzbriefe der Freunde an die Eltern sprechen diese Sprache. Nicht Menschenworte, sondern nur Gebete könnten trösten angesichts eines Todes, der nun nicht in der Priesterberufung in die Nähe Gottes geführt habe, sondern eben in diesem wörtlich Selbstopfer des Krieges. Vergesse nicht, so schreibt einer der Freunde an die Eltern, dass der heilige Thomas von Aquin den Heldentod fürs Vaterland mit dem Märtyrertod auf eine Stufe stellt. Das alles stammt aus dieser bemerkenswerten Familienkorrespondenz, die einer meiner Doktoranden in unserem Tübinger Sonderforschungsbereich Kriegserfahrungen gefunden und ausgewertet hat, nicht damit der Eindruck entsteht, ich würde mich hier mit fremden Federn bedecken. Da es, so der Kondolenzbrief weiter, keine größere Liebe gebe, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde, das ist ein Zitat aus dem Johannesevangelium, Johannes 15, 13, sei wörtlich wiederum solcher Liebe der Himmel verbürgt. Die ganze Bitterkeit solcher Prüfung ermögliche nur noch die Ergebung in den göttlichen Willen und seine auf das Gute zielende göttliche Vorsehung. Diese Briefe führen in die Mitte katholischer Kriegserfahrung, und zwar in der ganzen Breite jener Aspekte, die ich im Folgenden systematisch mit Ihnen entfalten möchte. Zunächst Religion und Vaterland, dann die Hingabe im Krieg als Heilsweg, die Kriegsdevotion, und ganz zum Schluss die Probleme einer Bewältigung des Krieges in einer religiösen Sprache, nachdem der Krieg selbst zu Ende war. Als diese Briefe 1915-16 geschrieben wurden, war es natürlich mit den Erwartungen des Augusterlebnisses von 1914 längst vorbei. Aber gleichzeitig war noch längst nicht alles ausgestanden. Alois W. selbst fiel 1917. Auf den ersten Blick fügen sich diese Quellen in unsere Gewissheiten über die Rolle des Christentums in der vorhin bereits zitierten Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Geistliche segnen die Waffen, erklären die je eigenen Kriegsziele für gerecht und gut und bringen so die Parteilichkeit Gottes auf eine Art und Weise zur Sprache, dass die Fortsetzung dieses Krieges ebenso möglich wird wie der Ausbruch des nächsten. Aber damit bin ich bei einer Grundannahme meiner Überlegungen. Aber das Legitimatorische allein trifft noch nicht den Kern einer Religionsgeschichte des Ersten Weltkriegs in Deutschland. Auf den zweiten Blick nämlich ist das Konsolatorische, also die Suche nach Trost und nach Bewährung, das diskursiv viel schwierigere Feld. Gerade hier aber agierten auch die Vertreter der Kirchen, wie ich in Anlehnung an Christopher Clarks Buchtitel vorschlagen würde, im Grunde wie Schlafwandler, weil sie sich der Funktionsfähigkeit ihrer überkommenen Arsenale religiöser Kriegsdeutung weiterhin anvertrauten, ganz so, wie es die Politiker, Diplomaten und Militärs mit ihren Instrumentarien der politisch-militärischen Steuerung ebenso taten. Der Erste Weltkrieg aber konfrontierte auch die religiösen Akteure mit Wirklichkeiten, auf die das traditionelle theologische und rituelle Rüstzeug nur mehr sehr bedingt passen sollte. Darum mein erster inhaltlicher Punkt, in dem es vor allen Dingen um Strukturfragen geht. Krieg, Religion und Nation, Strukturen und Befindlichkeiten um 1914. Krieg und Christentum, diese Medaille hat grundsätzlich zwei Seiten. Auf der einen waren selbst die vorchristlichen, altorientalischen, griechischen, römischen Militärkulte schon früh recht reibungslos in christliche Kulte überführt worden. Das kann ich jetzt hier nicht im Einzelnen entfalten, aber wir kennen mittlerweile sehr genau die Liturgien, die Gebetsbeschwörungen, die Opfer im weitesten Sinne, die eine Form von Kriegskult aus außerchristlichen Religionen in das christlich gewordene römische Staatswesen implementierten. Und das alles sind Kriegskulte, in denen dem Christentum jetzt eine Funktion zugemutet wird, die ursprünglich aus dem Methodenarsenal der antiken Militärs stammte. Priester waren Aktanten eines Rituals, das Fürsten zum Sieg und Kriegsteilnehmern beim Überleben helfen sollte, obwohl die Sakramente des Christentums etwas grundlegend anderes zu sein beanspruchten als die Opfer- und Sühnerituale der vorchristlichen Kulte. Das ist die eine Seite der Medaille, Religion und Kriegskult. Auf der anderen Seite aber stand die eher auf Verantwortung angelegte Kriegsethik, die die Geistlichen des Christentums von den Priestern und Propheten antiker Religionen eben unterschied. Hier musste man erklären, wie der Krieg mit dem Willen Gottes denn nun eigentlich in Einklang zu bringen sei, wie christliche Haltungen den Krieg begrenzen müssten, was an geistlichem Beistand für die Kriegsopfer möglich war, um Sterben wie Weiterleben irgendwie mit Bedeutung zu versehen. Diese beiden Medaillen spielen eine ungeheuer große Rolle für die Komplexität der Wahrnehmung des Phänomens Religion im Krieg. Die Arbeitsplätze, an denen diese schwierige Austarierung geleistet werden musste, hatten sich seit etwa 1750, 1800 signifikant verändert. Dafür gab es, wie ich meine, drei Gründe. Erstens, seit den Kabinettskriegen etwa des 18. Jahrhunderts hatte sich das Militärische endgültig verstaatlicht. Somit war den Regierungen zunehmend die Deutungshoheit auch über die religiösen Aspekte des Militärischen zugewachsen. Zweitens, die Mobilisierung von Massenarmeen, deren Kombattanten mehrheitlich weder Berufssoldaten noch Kriegsfreiwillige waren, verlangte nach einer gesamtgesellschaftlichen Motivation zum Krieg, also nach Kriegsbegründung und Kriegsbegeisterung, die nicht mehr arkan in den Kabinetten stattfand, sondern die einer ganzen Bevölkerung vermittelt werden musste. Der Staatenkrieg sollte, so der Kollege Dieter Langewiesche sehr einleuchtend, der Staatenkrieg sollte als nationaler Volkskrieg erfahren und imaginiert werden. Die Befreiungskriege waren das erste deutliche Beispiel dafür. Für die Masse der Bevölkerung änderte sich deshalb die Art und Weise, wie religiös über den Krieg zu reden war. Nicht mehr in Trübsalpredigten über einen passiv Erlittenen, sondern über einen in Schützengräben und an Heimatfronten aktiv zu führenden Krieg. Das Ganze vollzog sich nun drittens in einer deutlich verschobenen theologischen Konstellation. Die Verrechtlichung und Verstaatlichung des Krieges wurde nämlich seit den Befreiungskriegen unterlaufen von neuen, radikalen Formen des politischen Bewusstseins, insbesondere den emotional hoch aufgeladenen Begriffen und Mythen von Volk und Nation. Mit ihnen setzte ein regelrechter Prozess der Gegensakralisierung ein, dessen politische Transzendenzen sich ihre ganz eigenen Kulte schufen. Etwas Heiliges erhielt der Krieg ausgerechnet in diesem Kontext. Das Christentum war also schlechterdings darauf angewiesen und dazu ebenso bereit wie gezwungen, diese sinnstiftende neue Sakralität des Politischen zu integrieren und gleichzeitig zu legitimieren. Gleichzeitig konnte und wollte es die überkommenen Deutungen des Krieges, die dazu in deutlicher Spannung standen, nicht gänzlich preisgeben. Krieg als Unglück und Strafgericht, Krieg als Anrufung zu Buße und Läuterung sowie als eine Art ethisch zu hegender Extremfall politischer Verantwortung. Fließende Übergänge prägen darum das Bild. Gebet und Heldenmut, traditionelle Buße und militarisiertes Lebensopfer. Die Kirchenleitung und die Militärgeistlichen haben diese Instrumentalisierungen in einem hohen Maß an sich geschehen lassen, und zwar deswegen, weil sie sich von vaterländischem Einsatz Vorteile für ihre gesellschaftliche Geltung in der Nachkriegszeit versprachen. Der Krieg wird auf diese Art und Weise zu einer Antwort auf Säkularisierungsfurcht. Diese drei Entwicklungen förderten in einem ganz hohen Maße die Politisierung der Religion in modernen Kriegen. So viel zu den allgemeinen Strukturen. Was bedeutet das für Heiligkeit und Hingabe im katholischen Kriegsdiskurs? Der erste wesentliche Aspekt ist das Thema des gerechten Krieges. Ein Begriff, hinter dem eine ursprünglich moraltheologische, dann sozialethische Theorie stand, die im Grunde von Augustinus über Thomas von Aquin, die spanischen Spätscholastiker, bis ins 19. Jahrhundert durchgewandert war. Die Diskussion über den gerechten Krieg zeigt, dass auch dort, wo in Europa keine Religionskriege mehr geführt wurden, Gott aus der Schlacht keineswegs verschwunden war. Zu alledem hatten sich die Katholiken mit ihren je eigenen Deutungen zu verhalten, die sich aus ihren Erfahrungen im Kaiserreich und ihren oft sehr eigenständigen katholisch-bildungsbürgerlichen Nationsideen speisten. Herr Schuller hat bereits darauf hingewiesen, dass der Ausgangspunkt für Katholiken im Nationalgedanken Deutschlands ein vollkommen anderer war als für die protestantischen Denominationen. Deswegen sind die Anwege des katholischen Denkens auf den Sommer 1914 andere. Trotzdem lautet 1914 die Kernidee vom gerechten Krieg unter Katholiken in wenigen Sätzen folgendermaßen. Deutschland muss sich verteidigen. Deutschland ist kein Aggressor. Erstes klassisches Moment des gerechten Krieges. Deutschlands Feinde stehen moralisch unter uns, weil sie entweder keine Christen oder schlechte Christen sind. Beides macht den Krieg der Deutschen zur gerechten Sache. Sich dieser gerechten Sache mit seinem Leben zu verschreiben, ist nach Augustinus des Himmels würdig. Neben diese Nationalisierungen der Idee vom gerechten Krieg treten dann eine ganze Reihe, ein breites Spektrum von älteren Deutungen. Sie betreffen sämtliche Kriegsnationen, also auch die Deutschen, insofern sie entweder keine oder schlechte Christen sind. Für sie ist der Krieg ein prüfendes Strafgericht, ein Erzieher, ein Missionar. Diese Kernideen stehen für eben jene Amalgame, die die Strukturgeschichte des Verhältnisses von Religion und Krieg seit um 1800 verstärkt bestimmen. Dafür nun einige wenige Beispiele. Die Bischöfe und Theologen setzten sich im Sinne genau dieser Überlegungen mehr oder minder umstandslos für den Krieg ein. Immer wieder zitiert ist das Wort des Bischofs von Speyer, preußischen Militärbischofs und späteren Erzbischofs von München und Freising, Michael von Faulhaber, dass dieser Krieg wörtlich geradezu das Schulbeispiel eines gerechten Krieges abgebe. Also wenn man die Umstände des Kriegsausbruches, die Kollege Clark uns erläutert hat, in die Sprache der Sozialethik überträgt, dann sieht man dort die Paradigmen der Lehre vom gerechten Krieg hundertprozentig erfüllt. Mit besonderer Schärfe beschwor etwa auf der Beuroner Benediktiner Sebastian von Ohr in publizierten Predigten, die 10.000-fach wieder aufgelegt wurden, den Kriegsausbruch als wiederauflebende Völkerschlacht und damit insbesondere als verdiente Abrechnung mit der Gottlosigkeit des revolutionären Frankreich. Ich zitiere ihn: Wie vor 100 Jahren, 1813, 1914, Pi mal Daumen, wie vor 100 Jahren, so stehen auch jetzt die Völker Europas in blutigem Krieg gegeneinander. Damals galt es, sich vom Joch des gallischen Eroberers zu befreien, und der Krieg war ein gerechter, und Gott gab den Sieg. Heute gilt es der deutschen Nation und ihren österreichischen Stammesbrüdern, das Netz zu zerreißen, das ein ränkesüchtiger König, nämlich der Serbiens, ersonnen und dass fränkischer Übermut russische und englische Hinterlist und Tücke über uns ausgespannt haben. Und auch dieser Krieg ist ein gerechter, uns aufgezwungener, ein heiliger Kampf für Haus und Herd, für Vaterland, Freiheit und Ehre. Wir müssen siegen, sonst werden wir untergehen. Wir wollen siegen und wir werden siegen. Die Geißel des Krieges, so der Rottenburger Bischof Kepler, bedeutet ein Strafgericht Gottes und eine verdiente Züchtigung, die aber nicht nur die Söhne und Brüder, den Handel und die Industrie, das bürgerliche und das staatliche Leben im eigenen Lande schädige, sondern vielmehr zuallererst die gottlosen Franzosen heimsuchen werde. Unsere Nachbarn drüben über den Vogesen haben ihren Gott vergessen. Sie haben ihn abgesetzt, aus Schule, Gemeinde und Staat verjagt. Nun verlässt er sie. Gegen die 1905 in Frankreich durchgesetzte feindliche Trennung von Staat und Kirche müsse stattdessen in Deutschland das Zurück zum alten Gott zur Losung von Kaiser, Reich und Vaterland werden. Für den Rottenburger Bischof Kepler trug die Kirche wörtlich zur Festigung des Fundamentes der Ordnung und Stärke des Vaterlandes bei und schuf eine Sicherheit für die Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit des Heeres. Also die Religion hat eine ganz basale Bedeutung sowohl für die Verfassung als auch für das militärische Geschehen als solches. Auch die katholischen Intellektuellen argumentierten nun, anders als im Kulturkampf, sehr ungebrochen patriotisch. Eines der bekanntesten Beispiele, das insbesondere Heinz Hürten analysiert hat, ist der junge Philosoph Max Scheler in seiner damaligen katholischen Phase. Er publizierte im Herbst 1914 eine Schrift mit dem Titel »Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg«. Ich zitiere nur wenige Sätze. »Für die katholische Kirche sind große und heilige Interessen mit diesem Kriege und seinem Ausgange verknüpft.« Welche? Scheler erwartete, dass, wiederum wörtlich, jeder Sieg Deutschlands, der eine etwaige Expansion des Deutschen Reiches in irgendeine Richtung zur Folge hätte, die katholischen Bevölkerungsteile in die Majorität gegenüber den evangelischen bringen muss. Für eine eventuelle Annexion Belgiens ist dies ohne weiteres offensichtlich. Andererseits müsste ein entschiedener Sieg der Zentralmächte das Gewicht der germanischen, tieferen, innigeren und religiöseren Form des Katholizismus erheblich steigern. Das ist die Vision, die nicht nur Max Scheler, sondern zum Beispiel auch frühe Annexionisten wie der Zentrumsabgeordnete Matthias Erzberger mit dem Krieg verbanden. Egal wohin Deutschland expandiert, da wohnen überall Katholiken. Also kommen wir endlich aus diesem Minoritätenstatus innerhalb der deutschen Nationsidee heraus. Und das wird dazu führen, dass der deutsche Katholizismus innerhalb Europas insgesamt an Bedeutung gewinnt. Der französische Katholizismus ist seit 1905 ohnehin am Boden, zerknüppelt vom französischen Laizismus. Der italienische ist oberflächlich und barock, aber der deutsche, das ist der Katholizismus, an dem die westliche Kirchenwelt genesen soll. Zwar reichte das Spektrum auch bei den Akademikern von sehr ernster Sorge um das Vaterland bis zu begeisterter Legitimation, aber insgesamt überwog nach der großen Studie, die Stefan Fuchs darüber angefertigt hat, der Enthusiasmus. Die Einheit des bislang gespaltenen Deutschland, das die Katholiken marginalisiert hatte, das vaterländische Opfer und natürlich dann die daraus abgeleiteten Ansprüche auf endliche paritätische Teilhabe am nationalen Erbe. Das alles produzierte den kampfbereiten Wunsch, so wörtlich eine Gruppe katholischer Studenten an den Feind heranzukommen. Hier konnte trotz großer Binnendifferenzierung von einer katholischen Gegenöffentlichkeit, die so lange die Phase des Kaiserreiches beherrscht hatte, nicht mehr wirklich die Rede sein. Der nationalprotestantische Diskurs, dazu werden wir ja gleich noch viel hören, war in einem hohen Maß bestimmt von Vorstellungen der deutschen Treue, Einfachheit und Sitte, des Idealismus und der Geistes- und Gemütstiefe. All das waren die deutschen Nationaltugenden, die eben sehr stark mit einer Geschichte von Martin Luther bis Bismarck in Verbindung gebracht wurden. Aber die Katholiken konnten sich nun auf eine solche Semantik durchaus mit ihren eigenen Vaterlandsvorstellungen einklinken. Nur langsam und spät verdrängte der Wunsch nach einem ehrenvollen Frieden den bis dahin auch unter katholischen Intellektuellen weitreichend dominierenden siegreichen Annexionismus. Die Friedensbemühungen Benedikts des 15. scheiterten an eben jener Nationalisierung christlich begründeter Gerechtigkeitsbehauptungen in allen kriegführenden Nationen. Der Versuch des Papstes, die als Christenpflicht apostrophierte Treue zum Vaterland in eine höhere Treue zur Völkerverständigung aufzuheben, blieb angesichts der allgemeinen Feindfanatisierung auf eine erschreckende Weise unglaubwürdig. Ihr zu folgen erschien geradezu als unpatriotisch. Da ich so viele deutsche Beispiele bringe, dafür ein französisches. Das ist eine französische Karikatur zur Friedensinitiative Benedikts des 15. Zwei Soldaten unten im Schützengraben, dahinter ihre zerschossene Welt, oben drüber der preußische Reichsadler, dem man ein Pax-Schildchen umgehängt hat. Der Titel der Karikatur, Le Messager de la Paix, also die Friedensbotschaft, der Friedensbote. Damit ist natürlich die Friedensbotschaft von Benedikt gemeint. Und dann sagt der eine Soldat zum anderen, elle en a une gueule la colombe. Also die hat eine ziemlich deutsche Fresse, diese Taube. Gerade aufgrund dieser Einbettungen, Amalgamierungen religiöser Kriegsdeutungen mit dem nationalen Diskurs war diese Friedensinitiative auf vielen Seiten und vielen Grenzen ohne Chance. So viel zum Motiv des gerechten Krieges. Ich setze fort mit dem Krieg als Zuchtmeister und Missionar. Dieses Motiv zeigt in großer Deutlichkeit, dass im Katholizismus keineswegs nur dem Hurra-Patriotismus Bahn gebrochen wurde, wie das lange Zeit in den vorwiegend legitimatorischen Studien, etwa bei Heinrich Missala und anderen, betont wurde. Völlig zu Recht, aber eben nicht zureichend. Im Krieg agierte Gott als Zuchtmeister einer als religionslos und materialistisch empfundenen Welt. Hier zitiere ich nochmals Michael von Faulhaber, aber nun mit einer deutlich anderen Diktion. Kriegszeit, so sagt er im Dezember 1914, ist Bußzeit. Kriegführende Völker haben die Neigung, ihre Schuld, die Schuld ihrer Feinde auf einer strengeren Waage zu wiegen als die eigene. Demgegenüber jedoch lehrt uns die fünfte Vaterunser-Bitte, vor dem Vater im Himmel auch die eigene Schuld zu bekennen, statt immer nur die Geschwister beim Vater zu verklagen. Das war durchaus auch eine deutliche Stellungnahme zum zeitgenössisch tobenden publizistischen Guerre des Plumes, also zum Federkrieg zwischen katholischen Intellektuellen sowohl Frankreichs als eben auch Deutschlands. Das ist in großen Publikationen auf beiden Seiten der Grenze veröffentlicht worden. Eine breite Diskussion des internationalen Katholizismus untereinander, wie es denn dazu kommen könne, dass der Nationalismus solche Überhand gewinnt. Und dieser Streitdiskurs der deutschen und französischen Katholiken untereinander war ganz dominiert von wechselseitigen Schuldzuschreibungen am Ausbruch des Krieges. Und demgegenüber nun Faulhaber, es geht auch darum, die eigene Schuld zu bekennen, statt immer die Geschwister beim Feind zu verklagen. Allerdings ging es bei dieser Besinnung Faulhabers und vieler, vieler anderer Bischöfe keineswegs um aller Weltsünden, deren Aufarbeitung der richtende Gott der überkommenen Straftheologie einem durchschnittlichen Beichtstuhl hätte überlassen können. Der Kriegsausbruch bot vielmehr Gelegenheit, eine im Antimodernen verhaftete Kulturkritik auf den wörtlich blutigen Finger des Krieges zu übertragen, den Gott wiederum wörtlich in eine große, schwärende Wunde am Volkskörper hineinlege. Verlernt sei in weiten Kreisen die gute deutsche Art, die einfachen Sitten, die Gottestreue und Familientreue. An deren Stelle sei das Gift einer ausgeschämten Kunst und Literatur, die bösen Laster und nicht zuletzt der Unglauben, die gerühmte Diesseitskultur, die moderne Gefühlsreligion ohne Gott und Kirche getreten. Der Krieg war in diesem Sinne auch für die Deutschen, jedenfalls insoweit sie keine oder schlechte Christen waren, eine eigentliche Leidensschule, ein Erzieher großen Stils, der, so der Bischof von Rottenburg wörtlich, mit dem Brecheisen des Schreckens und der Todesnot verhärtete Gewissen aufbrechen sollte. Im, Zitat, Geist freudigen Entsagens, willigen Leidens und Opferns sollte der kleine Alltagsmensch über sich selbst hinauswachsen ins Heldenhafte. Genau hier sah man einen weiteren wesentlichen Ort der Religion. Aus ihr und nur aus ihr könne ein gesunder, sittlicher und religiöser Kern, der die Zukunft der Nation garantiere, herauspräpariert werden. Der gemeinsame Kriegshirtenbrief der deutschen Erzbischöfe und Bischöfe 1914 machte wörtlich eine in ihrem ganzen Wesen nach unchristliche, undeutsche und ungesunde Überkultur mit ihrem äußeren Firnis und ihrer inneren Fäulnis, mit ihrer rohen Geldsucht und Genusssucht, mit ihrem ebenso anmaßenden wie lächerlichen Übermenschentum, das war natürlich Nietzsche, mit ihrem ehrlosen Nachäffen einer fremdländischen verseuchten Literatur und Kunst und auch den schändlichsten Auswüchsen der Frauenmode für das Gericht des Krieges, das nun auch über die Deutschen hereinbrach, verantwortlich. Deutschland war schuldlos am Krieg, aber keineswegs ohne Schuld. Gott selber habe vor sein Kriegsgericht geladen, wörtlich die gottfeindlichen, irreligiösen, ungläubigen und unsittlichen Weltmächte, welche höhnten, die Wissenschaft habe den Glauben abgetan, das Jenseits und die Ewigkeit seien ins Reich der Fabel verwiesen und Christus seiner Gottheit entkleidet. Das war natürlich auch eine elementare konfessionelle Polemik, insbesondere gegen den Mainstream der liberalen Theologie und des aufgeklärten Rationalismus an den evangelisch-theologischen Fakultäten in Deutschland. Nochmals wörtlich, die Menschheit des 20. Jahrhunderts ersetzt die Kultur die Stelle der Religion. Das Wort bedeute ihr nichts mehr, es werde bald vollends verschwunden sein aus den Büchern und dem Gedächtnis der Menschen. Das Volk sei mündig geworden und werde nun durch Massenaustritt aus der Kirche ihr den Abschied geben. Ein neues, glücklicheres Zeitalter sei angebrochen. Die Kriege, die das Christentum nicht habe abschaffen können, seien nun durch die Kultur zur Unmöglichkeit geworden. Bildung und Humanität hätten die Nationen verbrüdert und im Frieden geeint. Das war genau die Humanitätsfiktion, die der Erste Weltkrieg jetzt erledigte. Auf diese Art und Weise sollte diese Kulturkritik des Krieges als Lehrer der Buße genau die Humanitätsfantasien des areliösen Kulturalismus im 19. Jahrhundert überwinden. Die eigentlichen Quellen katholischer Kriegserfahrung sind vor allen Dingen in solchen kulturtheologischen Werturteilen zu suchen. Der Weltenbrand habe seine Ursache, das ist mein letztes Zitat in dieser Hinsicht, in letzter Linie in der Vorsehung Gottes selbst, sei, wörtlich, eine Leidenskur für Nationen, ein operativer Eingriff in kranke Völkerorganismen, eine Operation auf Leben und Tod mit großem Blutverlust, mit schweren Amputationen. Vom Bußdiskurs her wurde der Krieg missionar. Das heißt, aus seiner unverhohlenen Negativität heraus, aus der wörtlich Stunde körperlicher, seelischer und wirtschaftlicher Todesängste, Todeskämpfe und Todeswunden, der Stunde des Völkerblutens und des Staatenröchelns. Die Qual der Lazarette kommt hier als eine die Kirchen ermächtigende pastorale Metapher daher. Gegen die gottlose und gottesfeindliche Kultur als Gegenstand des Gerichts stand stattdessen eine regelrechte Epiphanie Jesu Christi, in der das Passionsblut des Kreuzesopfers und des soldatischen Opfers ineinander flossen. Diese Idee wurde in großen Hausbüchern, regelrechten Prachtbänden propagiert, die mehrfach aufgelegt wurden. Die erste Auflage, die ich gefunden habe, stammt von 1915. Das heißt, sowohl die Autoren, die geistlichen Autoren, als auch die Verleger haben damit gerechnet, 1915 sei der Krieg zu Ende. Der Untertitel des Buches hieß ein Erinnerungsbuch an schwere Kriegszeiten. Dann gibt es zwei weitere Auflagen, eine 1917, eine 1918, jeweils in mehreren 10.000 Exemplaren. Deshalb ist das, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, die Abbildung und die Texte aus diesem Buch, durchaus sehr repräsentativ für die Art und Weise, wie Katholiken diesen Krieg deuten sollten. Ein erstes Bild visualisiert diese Epiphanie Jesu Christi einerseits als martialischen Aufbruch unter schwarz-weiß-roter, also preußischer Flagge. Das Bild ist ganz geprägt von den Bilddiagonalen, die ihm seine Dynamik geben. Also unten rechts der Abschied, der Krieg als Abschied, hier die Kinder, die weinenden Frauen, das weiße Taschentuch, die alten Greise und hier der allerletzte Händedruck. Und dann zieht die ganze Truppe mit der schwarz-weiß-roten Fahne nach links oben heraus. In der Mitte oben im Bild das Passionskreuz. Unter dem Passionskreuz diese schwarze Frau, die voll getroffen wird vom Licht des Kreuzes und dann durch sie hindurch die ausziehenden Krieger. Das ist die Bildrhetorik, die hier aufgemacht wird durch die Linienziehungen. Wer ist eigentlich diese schwarze Frau? Katholische Bildbetrachter dürften natürlich vertraut mit der klassischen Ikonografie von Passionsaltären irgendwie von Maria oder von Maria Magdalena ausgehen. Aber gleichzeitig weicht die Ikonografie doch auch bedeutsam ab. Die schwarze Gewandung und der Schleier zeigen nämlich genau jene trauernden Witwen und Mütter, die wir auch aus zeitgenössischen Fotos kennen. Hier eine französische Kriegerwitwe am Grab ihres Mannes in Verdun. Und genau diese Gewandung, der Schleier der Kriegerwitwe wird jetzt direkt als Maria unter das Kreuz gestellt. Solche Überblendungen bieten ganz gezielte Identifikationen an, die Trauernde wie Maria unter dem Kreuz. Das zeigt gleichzeitig, dass hier keineswegs alles glorios ist. Die Schwere des Abschieds wird im letzten Händedruck nicht verleugnet und die Bilddiagonalen werfen eben ein sehr klares Licht auf die vordersten Krieger, auf die vom Kreuz her und durch die Trauerpersonifikation hindurch das Licht fällt. Auch mein zweites Bildbeispiel zeigt den Kriegsausbruch. In szenischer Überlagerung von hinten nach vorn wird ein und derselbe Soldat mehrfach gezeigt. Zunächst der Soldat, der, Helm ab zum Gebet, vor dem Kreuz sich seiner eigenen Gesinnung gewiss wird. Diese religiöse Selbstperformance für die innere Einstellung des Kriegers als Imitatio Christi spielt schon seit der Kriegs- und Friedenslehre des Augustinus für die innere Disposition des Kriegsteilnehmers eine ungeheuer entscheidende Rolle. Wir werden darauf nachher noch ausführlicher kommen. Dann von dort her, von der Ausrichtung der inneren Gesinnung, zweite Szene, derselbe Krieger, der Abschied von der Familie, drittes Auftauchen in der Bildmitte, ein letztes Lebewohl, und dann hier mittig das Voranstürmen im tatsächlichen Kriegsausbruch. Wir haben es hier also mit einer theologisch sehr fundierten Popularisierung zu tun. Aber sie hat ein ganz entscheidendes Problem. Was nämlich schon für Augustinus eine ganz heikle Transformation biblischer Befunde in politische Verantwortung war, wird nun eingebettet in eine 10.000-fach unters Volk gebrachte geistliche Propaganda. Das Bild visualisiert also auch jene oben beschriebene Struktur, in der ein kontrafaktisches Verhältnis von Krieg und Christentum im Grunde völlig undenkbar geworden war. Ich bitte Sie gleichzeitig, sich noch die Figur des Gefallenen hier unten zu merken, denn diese Figur wird uns in bezeichnender Weise wieder begegnen. Und zwar in eben diesem dritten Bild. Das dritte Bild zeigt auf den ersten Blick das klassische Motiv einer Kreuzabnahme. Wiederum sind es die Überblendungen, die das Bild für die Kriegsreligiosität so sprechend machen. Die eigentliche Zentralfigur, auf die der Blick sofort fällt, ist erneut die schwarze Frau unter dem Kreuz. Im Titel als Mater Dolorosa gekennzeichnet, ist sie erneut die Schmerzensmutter schlechthin, die den Trauernden ein Rollenbild anbietet. Besonders signifikant aber ist die Figur des am Boden liegenden Toten. Er ist einerseits der am Kreuz geopferte Leichnam Christi. Er ist andererseits aber auch eine präzise ikonografische Entsprechung zum gefallenen Soldaten des ersten Bildes. Hier. Hinter seinem Haupt liegen der Lorbeerkranz und das eiserne Kreuz, Siegeszeichen des Märtyrers und Siegeszeichen der soldatischen Tapferkeit. Der Tod des Soldaten ist der Tod der Imitatio Christi schlechthin. Das ist die Grundthese dieses Bildes. Das ist gefährlich. Denn selbst wenn man dem theologischen Denken seiner Urheber zu folgen bereit ist, verwischt das eine Grundunterscheidung. Das Blut Christi erlöst. Der verblutende Soldat im besten Fall ist erlöst. Wer das Risiko solcher Identifikationen eingeht, will noch etwas Zusätzliches insinuieren. Und hier scheint mir die eigentliche Pointe dieser Bilder zu liegen. Auch das Opferblut des Soldaten hat eine vom Schuld befreiende Wirkung. Und zwar in eben jenem kulturtheologischen Diskurs, der den Krieg als Gottesgericht gegen den religionsverachtenden Mainstream der Moderne interpretierte. Dafür leistet der sterbende Soldat eine millionenfache Sühne. Bild 4. Weil die zentrale Kriegserfahrung der Nichtkombattanten die Todesnachricht ist, neben dem Hunger im Kohlrübenwinter, deshalb muss das Jenseitsschicksal des Soldaten in zentralen Texten und Bildern zum Thema gemacht werden. Wiederum eine vollkommen klassische Grundanordnung, die übliche Gerichtsikonografie, die wir aus endlosen Weltgerichten kennen. Aber sie kommt erneut mit ganz symptomatischen Einströmungen daher. Der Soldat wird klar auf die vom richtenden Gottessohn her rechte Seite der Gerechtfertigten gestellt. Für den sterbenden Soldaten gibt es in diesem Bild eine eindeutige Heilszusage. Dem Gerichtsengel Michael rechts galt im Ersten Weltkrieg beidseits der deutsch-französischen Grenze ein eigener Kult als rächender Retter des Gottesvolkes, als Schutzengel der Nation und als Gerichtsengel über die Feinde. Für den sterbenden Soldaten aber hat er alles Bedrohliche eingebüßt. Der mächtige Seelenwäger der etwa spätmittelalterlichen Tradition erscheint hier nur noch als bestätigende Staffagefigur. Dazu dann, direkt auf der gegenüberliegenden Seite, habe ich Ihnen einige Texte ausgeblendet. Wahrscheinlich werden Sie das nicht ganz lesen können, also lese ich es Ihnen vor. Dass der Tod als Selbstopfer im Krieg, und jetzt das wörtliche Zitat, eine Tat der vollkommenen Liebe war, ist bei vielen gewiss. Und dass er eine Tat der Geduld und der Starkmut war, bedarf keines Beweises. Und das genau war das, was der augustinische Text als geistliche Zurüstung der Christen zum Krieg verlangte. Also, die vollkommene Liebe ist gewiss, die Tat der Geduld und Starkmut bedarf keines Beweises. Konsequenz, alle Bedingungen des Martyriums treffen also bei unseren in diesem heiligen Kriege gefallenen Brüdern zu. Starben sie aber als Blutzeugen Christi, so hat dieser Blutzeugentod auch die dargelegten Wirkungen ausgeübt in ihrer Seele, so dass sie frei von Schuld und Fehle eingegangen sind ins Himmelreich. Denn der Martertod wirkt völlige Befreiung von Schuld und Strafe aller Sünden. Das für Christus aufgenommene Leiden hat die Kraft der Taufe und reinigt darum von aller Schuld. Geheiligte Gottes sind darum unsere toten Helden. Die Krone der Märtyrer ist ihre Krone. Und genau deswegen kann Alois W. seinen gefallenen Bruder als Schutzengel interpretieren. Denn der steht schon vor dem Throne der göttlichen Majestät und kann Fürbitte einlegen für den Bruder, dessen Kampf noch nicht zu Ende ist. Wenn ich das alles zitiere, ist es mir trotzdem wichtig, dass hier kein falscher Zungenschlag entsteht. Wenn wir das alles lesen, dann sind wir ganz gewiss zu wissen, was heute nicht mehr gesagt und gezeigt werden könnte. Aber wüssten wir denn so genau, was stattdessen gesagt werden könnte? Damit bin ich bei meinem letzten Motiv und dann kommen nur noch wenige Schlussgedanken. Der Krieg der Gläubigen und der Zweifel. Die jüngeren Forschungen verändern oder erweitern das Spektrum älterer Studien, die sehr wegweisend, aber letzten Endes doch verkürzend, nur nach der Legitimationsbereitschaft der Kirchen für den Krieg fragten. Auch die Kriegsfurcht, auch die Suche nach Trost und Bewährung und nicht zuletzt das maßlose Leiden und die Friedenssehnsucht artikulierten sich in den Begriffen der Hingabe, des Opfers oder eben auch des Blutvergießens. Dafür sind gerade die Kondolenzbriefe besonders sprechende Beispiele. Gerade im Zug der Mobilmachung war die Kriegsbejahung von sehr düsteren Ahnungen und auch von sehr berechtigten Ängsten umstellt. Dass sich die Kirchen füllten, hat relativ wenig damit zu tun, dass auf einmal alle in den Hurra-Patriotismus einstimmen wollen. Ich zitiere aus einem Bericht eines Pfarrers aus Waldkirch bei Freiburg, das sich in der großen Studie von Christian Geinitz findet, unmittelbar an der deutsch-französischen Grenze. Und dieser Pfarrer schreibt auf: Am ergreifendsten war der Sonntagsgottesdienst am ersten Tag der Mobilmachung, am 2. August. Die Kirche war so voll wie am Karfreitag. Tiefer Ernst, gehaltene innere Erregung liegt auf der Versammlung und zuweilen ein Weinen. Nach den Fürbitten ein allgemeines Schluchzen. Ich selber war zuweilen nicht fähig zu sprechen beim Anblick der vielen Sorgen voll. Auch das ist ein wesentlicher Aspekt der Kriegsreligiosität, den wir eben nicht übersehen dürfen. Die naive, die gewaltblinde Schwärmerei dominierte offenbar nicht einmal zu Kriegsbeginn. Denn schon zu Kriegsbeginn redeten auch die Pfarrer bemerkenswert offen. Eine Predigt aus dem August 1914. Wenn man sieht, wie ein Geschoss in eine Gruppe einschlägt, wie Leute zerrissen werden, ihr Blut und Gehirn den Nachbarn bespritzt und dazu das Bewusstsein hat, das kann dir jeden Augenblick auch geschehen, das will über Menschenkraft gehen. Man meint, man müsse fortlaufen, hinaus aus dieser Hölle. Da hilft nur eins, die Religion. Christian Geinitz folgert daraus in einer Deutlichkeit, der nichts hinzuzufügen ist. Nur wer die Quellen nicht gelesen hat, kann behaupten, die Geistlichen hätten zu den Gefahren und der Trübsal geschwiegen. Das Morden auf dem Schlachtfeld und die Entbehrungen zu Hause wurden in ungeschönter Weise benannt und, wie ich meine, standen sie durchaus auch an erster Stelle der Auseinandersetzung mit dem Krieg. Und das heißt, alle Nationalisierungen, alle Legitimierungen sind im Grunde nochmal durch eine solche Bewältigungssemantik hindurchzulesen. Das Ganze lässt sich vielleicht illustrieren an einigen wenigen Kriegsdevotionalien. Das ist ein Zelebrationskoffer für Feldgeistliche. Innerhalb der Kriegsseelsorge, das kann ich jetzt nicht alles detailliert entfalten, entsteht natürlich ein ganz eigener Skrupulositätsdiskurs, unter welchen Bedingungen darf überhaupt Gottesdienst und Messe gefeiert werden, welche Instrumentarien brauchen wir dafür, welche kultische Reinheit muss bei den Teilnehmern garantiert sein und so weiter. Das Zweite, ein Kerzenleuchter aus Munitionsschrott, offenbar von Kriegsgefangenen im Gefangenenlager gefertigt. Auch hier wird der Versuch gemacht, das todbringende Projektil in irgendeiner Weise in Heilssuche religiöse Zeichensysteme zu integrieren. Dann der Versuch, das Ganze noch einmal zu internationalisieren. Das sind typische Kriegsdevotionalien, die im Grunde wie Amulette gebraucht wurden. Links oben drei verschiedene Typen von kleinen Pressblechplättchen. Das sind Devotionalien aus Italien, die unterschiedliche Typen von Soldaten repräsentierten. Die wurden an Wallfahrtsstätten geweiht oder auf Reliquien aufgelegt und dann wie Amulette am Körper getragen. Eine ganz ähnliche Funktion kommt rechts unten dem Sacré-Cœur-Skapulier zu. Skapuliere sind die Identitätsausweise frühneuzeitlicher Bruderschaften. Der Sacré-Cœur-Kult oder der Kult des Heiligsten Herzens Jesu spielt als Sühnekult wiederum auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze eine ungeheuer große Rolle. Vor allen Dingen Claudia Schlager hat da sehr detaillierte Studien zugemacht. Und ganz vergleichbares Sacré-Cœur, Heilig-Herz-Skapuliere findet man eben auch bei den gefallenen deutschen Soldaten. Oben rechts dann noch ein gesticktes Votivbild. Gott schütze meinen lieben Mann. In der eingestickten Medaille sehen wir sowohl Kaiser Wilhelm als auch den österreichischen Kaiser, dann die bayerischen Farben und die preußischen im Felde Weltkrieg 1914 bis 1916. Also auch dieses Votiv ist im Grunde bereits eine Ex-Post-Stickerei. Der Mann ist 1916 gefallen und das Votiv betrifft im Grunde nur noch sein Jenseitsschicksal. Das kann man sagen, war der Krieg der Gläubigen. Daneben aber gab es eben auch den Krieg der Zweifler, die genauso litten und starben. Je länger der Krieg dauerte, umso weniger erfüllte er die kulturtheologischen Missionstheorien, die mit ihm verbunden worden waren. In zunehmender Schärfe stellte sich heraus, dass die, die vor dem Krieg gläubig waren, es blieben, aber diejenigen, die in einer Art aufwallender Sentimentalität 1914 in die Kirchen geströmt waren, doch sehr schnell in ihre Haltungen zurückfielen. Nur wenige Äußerungen von Soldaten aus Kriegslazaretten. Einer sagt, vor Verdun haben wir noch gebetet, aber jetzt an der Somme, da wird nicht mehr gebetet, da wird nur noch geflucht. Ein anderer, nichts war bei meiner Division so unbeliebt wie der Gottesdienst. Der Sakramentenempfang hat sehr nachgelassen. Diejenigen, die ohne äußeren Zwang rein aus sich heraus ihre Pflicht tun, heißen die Pastoralen. Also die intensiv religiösen Soldaten werden eher zum Spott. Ein letzter aus dem Lazarett, vor dem Sturmangriff hilft wahrhaftig eine Zigarette mehr als die Bibel, Kant und Fichte. Also all diese Texte, auf die sich der soldatische Idealismus berufen sollte. Bei nicht wenigen wurde deswegen die religiöse Sentimentalität des Kriegsbeginns überlagert von umso heftigerer Distanzierung. Daneben, auch das kann ich jetzt nicht im Einzelnen entfalten, entwickelte sich ein sehr breiter, popularer Soldatenaberglaube, der dann in der Zwischenkriegszeit zu einem ganz intensiven Forschungsinteresse der frühen Kultursoziologie wurde. Und zwar deswegen, weil man befürchtete, dass alle diese abergläubischen Praktiken und Haltungen die sozusagen innere Standfestigkeit und Moral des deutschen Volkes noch weiter untergraben würden, als es der negative Kriegsausgang ohnehin schon getan hatte. Faktisch also pluralisierten die Kriegskulte die Religiosität gegen alle Absicht und die erhoffte Rechristianisierung blieb aus. Die Einhausung des Krieges in der politischen Selbstgerechtigkeit und auch im Gefühl der kulturell-moralischen Überlegenheit erwies sich letzten Endes als Gefangensetzung und das gemachte Bett der Integration religiöser Kriegsdeutung in nationalen Muster als eine harte Etagenpritsche theologisch-spiritueller Kasernierung. Damit komme ich zu wenigen Schlussthesen. Das Schwert des Geistes, Kriegsdiskurs nach dem Krieg. Nicht nur die Politiker, sondern auch die Vertreter der Kirchen agierten schlafwandlerisch in den Jahren zwischen 1914 und 1918. Sie verließen sich auf die Funktionsfähigkeit ihrer überkommenen Arsenale religiöser Kriegsdeutung. Der Weltkrieg aber konfrontierte mit Wirklichkeiten, auf die dieses traditionelle Rüstzeug nur mehr bedingt passen sollte. So die Ausgangsthese. Dafür lassen sich nun Argumente benennen. Zum einen erwies die Wirklichkeit die überkommenen Deutungsmuster als schlichtweg inadäquat. Der Krieg war angeblich gerecht, aber er war voll von Gräueln auf allen Seiten. Der Krieg erforderte angeblich den christlichen Streiter, aber er entindividualisierte die Lebenden wie die Toten. Gott war angeblich mit den deutschen Waffen und ging als Herr durch die Geschichte, aber der Krieg war verloren. Nach Kriegsende bemühten sich die deutschen Bischöfe weitgehend vergeblich, Früchte der Kriegspastoral einzuernten. Zu lange war zu kontrafaktisch geredet worden. Für den Gottesdienst als Martyrium, der vermeintliche Opfertod auf dem Altar des Vaterlandes, die Selbstlegitimierung des Christentums als Moralisierung der Welt, für alles das standen nach dem Krieg keine wirklichen theologischen Alternativen des Sprechens bereit, als sich das von der Erfahrung her als blanker Unsinn herausstellte. Zum Zweiten wurde den Kirchen der Pakt zum Verhängnis, den sie mit der politischen und militärischen Obrigkeit eingegangen waren. Die katholische Kirchenhierarchie veröffentlichte Belege, in denen sie beweisen wollte, wie intensiv sie am Kriegsgeschehen teilgenommen hatte und dass sie in schicksalsschwerer Zeit mitgekämpft und mitgestritten habe, wenn schon nicht mit Gewehr, Bajonett und Handgranaten, dann doch mit dem Schwert des Geistes. Das Wort Gottes sei auch vom wahnsinnigen Tumult moderner Schlachten nicht übertönt worden. Da hat man genau dieses Motiv aus der Kriegsteilnahme, Kredit für die Nachkriegszeit gewinnen zu wollen. Wir haben unsere Pflicht getan, sagen die deutschen Bischöfe, wir sind nicht mehr Vaterlandsfreunde zweiter Klasse. Die Adressaten dieser Beteuerungen aber waren in der Revolution vom November 1918 sang- und klanglos verschwunden. Der Krieg, der die Rolle der Kirchen im politischen System hatte befestigen sollen, hatte schlichtweg die Bühne zerstört, auf der das spannungsreiche Verhältnis von Thron und Altar bislang aufgeführt worden war. Die Einbindung in die politische Ordnung der Weimarer Demokratie war darum ganz neu zu inszenieren und diese Einordnung sollte ausgesprochen schwer fallen. Das untersuchen wir gerade in einem eigenen Projekt, das sich den sogenannten Kriegsfriedensdiskursen der Zwischenkriegszeit widmet. Drittens verkehrte sich die Missionsstrategie der Kirchen in ihr Gegenteil, je länger der Krieg dauerte. Viele Heimkehrer ließen sich von ihren Erfahrungen her eigentlich in das normale religiöse Leben der Gemeinden nicht mehr einbinden. Ich zitiere nur einen einzigen Dekanatsbericht, in dem Folgendes zu lesen steht. Wenn die Pfarrer und Kapläne im Beichtstuhl und in den Predigten bislang stark mit dem drohenden Motiv und den Schrecken der Hölle gewirkt hatten, so erklärten die zurückgekehrten Frontsoldaten jetzt, sie hätten ihre Hölle durchlebt. Diesen Männern kann man nun nicht mehr mit Drohungen und Schreckensworten kommen. Das Desaster des Beichtsakraments im 20. Jahrhundert ist meines Erachtens ganz eng damit verbunden. Schließlich traten dann viertens sehr neue und sehr divergente Rituale der Trauer und des Gedenkens neben die etablierten kirchlichen Kulte. Die Kriegerdenkmäler, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Kyffhäuserverband, viele andere Vergemeinschaften setzten eine sehr, sehr lebhafte, aber gleichzeitig auch eine sehr disparate Erinnerungsarbeit fort. Und diese disparate Erinnerungsarbeit war ihrerseits wieder durch und durch politisiert zwischen demokratisch-republikanischem Legitimismus auf der einen Seite und monarchistischem oder später dann faschistischem Revanchismus auf der anderen Seite. Und gerade deswegen entstand noch nicht mal mehr in der Trauer und im verlorenen Krieg so etwas wie eine gemeinsame Deutung. Not lehrt beten. Für die religiöse Kriegserfahrung der Deutschen gilt das nur sehr bedingt. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.